predige heute über Jakobus 1, Vers 12 bis 18. Jakobus 1, Vers 12 bis 18. Da heißt es: Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unberührt von Bösem, er selbst aber versucht niemand. Vielmehr wird jeder versucht, indem er von seiner eigenen Lust gezogen und gelockt wird. Hernach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe wären. Ja, ich fange mit dem letzten Vers als erstes an. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe wären. Frage an Sie: Verstehen Sie die Lehre von der Wiedergeburt in der Bibel? Das heißt, jeder von Ihnen hat einen Geburtstag, der weiß, ich bin dann und dann geboren, im Mai oder im August oder wann auch immer. Aber die Bibel spricht von einem zweiten Geburtstag und sagt, an dem Tag, an dem Jesus in das Leben eines Menschen kommt, wird er ein Kind Gottes und ist damit wiedergeboren. Ja, hier steht durch das Wort der Wahrheit geboren. Das heißt, bei der biologischen Geburt ist der Same von dem Mann, bei der Wiedergeburt ist der Same das Wort Gottes. Und wenn dieses Wort Gottes jemand wirklich kapiert und an- und aufnimmt, dann wird er ein Kind Gottes, weil Jesus in sein Leben kommt und damit auch der Heilige Geist in sein Leben kommt. Damit empfängt er das, was hier steht: Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Was ist das gute Geschenk? Das gute Geschenk ist das ewige Leben. Das können Sie nirgendwo kaufen, weder bei Wetten, dass noch bei irgendeiner Quizshow gewinnen, auch nicht bei einer Aktion, wo man Millionär wird. Es ist ein Geschenk in der Verbindung mit der Person Jesus Christus. Also sehr persönlich die Frage an Sie: Glauben Sie, dass Sie wiedergeboren sind? Wenn nicht, überlegen Sie, ob das ein Ziel wäre für Sie, sodass Sie Gott darum bitten. Hier heißt es dann, wir wären Erstlinge seiner Geschöpfe. Wenn Sie die Bibel vorne aufschlagen, fängt die ja mit ganz anderen Erstlingen an. Da werden die ersten zwei erwähnt, die heißen Adam und Eva. Und die heißen nicht Manfred oder Sigrid oder so ähnlich. Aber hier steht Erstlinge der Geschöpfe, das heißt, in der Urgemeinde kamen die ersten Menschen dazu, dass sie Kinder Gottes wurden durch eine Wiedergeburt. Wir sind eigentlich schon keine Erstlinge mehr, sind schon 2000 Jahre vergangen. Da gab es jede Menge Christen inzwischen und gibt es sie zum Glück auch heute. Das Ganze ist vom Vater des Lichts gewirkt. Ich nehme an, Sie kennen für Gott 3, 4, 5 Namen, als Vater, als König, als Hirte oder diese und jene Anrede oder lieber Gott einfach nur. In der Bibel hat Gott über 300 verschiedene Namen. Einer davon ist der Vater des Lichts. Hier wiederhole ich ein Beispiel, das ich schon mal brachte. Der Vater des Lichts kann es in Ihnen zum Licht werden lassen. Es steht in 2. Korinther 4, Vers 6. Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, sodass wir erleuchtet wurden von der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Das Beispiel ist ein Fotoapparat, der im Innern absolut finster ist. Irgendwann geht einmal der Verschluss auf, Licht kommt rein, dann kann sich ein Bild entwickeln. So sind wir von Geburt an ohne das Licht Gottes im Herzen zu haben. Aber irgendwann kann einmal der Verschluss aufgehen, sodass ich sage: Herr Jesus, ich möchte dich als Licht in meinem Leben haben. Und dann kann sich ein Bild entwickeln, und zwar dann fangen Sie oder ich an, Jesus ähnlich zu werden, weil dieses Bild seines Sohnes in dem Leben entwickelt wird. An der Stelle wird man natürlich ziemlich bald merken: Ich bin nicht nur Jesus ähnlich, ich bin auch noch mir selber ähnlich. Ich kann durchaus neben dem vielen Richtigen und Guten auch noch Fehler machen. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt zwei Persönlichkeiten in mir. Das eine ist Jesus, der ist fehlerfrei und wenn er sich durchsetzt, lebe ich ohne Fehler. Das zweite bin ich. ich lebe auch bis zu meinem Tod natürlich noch. Und wenn ich mich durchsetze, dann wird das nicht ganz so ideal sein. Aber wichtig war mir zu verstehen, göttliches Licht kann in das Leben kommen durch Jesus, der dieses Licht ist. Und dann kann sich dieses Bild, das er ist, in ihrem oder meinem Wesen anfangen umzusetzen. Ja, an der Stelle merken wir natürlich, das hat etwas mit Zerbrechen zu tun, denn bisher führe ich Regie im Leben und wenn jetzt ein Neuer hineinkommt, der selber Regie führen will, dann gibt es ja bildlich gesprochen einen Machtkampf. Wer setzt sich durch? Und da sagt Jesus seinen Freunden einmal, wenn sie ihm nachfolgen, sollten sie täglich das Kreuz auf sich nehmen. Ja, nicht um den Hals hängen, sondern auf sich nehmen. Kreuz war ein Todesgerät. Das heißt, sie sollten ihr Lebensrecht an Jesus abgeben, sodass er sich entfalten kann. Und sie sagen, gut, ich bin sozusagen gestorben. Er lebt in mir und durch mich. Ich denke, das müssen wir alle lernen. Es hat etwas mit Zerbrochensein zu tun. Zerbrochensein in der Welt ist etwas Schlechtes. Wenn eine Vase kaputt geht, muss man sie wegschmeißen. Wenn irgendwas zerbrochen ist, dann ist das hinderlich und schädlich. In der Bibel ist es positiv erwähnt, weil dadurch Gottes Gestalt Raum findet. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens stehen, sind, steht mal in Psalm 34, Vers 19. Ja, dieser innere Zwiespalt wird durch Versuchungen von außen gefördert. Sie kennen Namen für den Teufel, da gibt es allerdings keine 300, sondern ein paar wenige. Was kennen Sie? Sie kennen einmal Teufel, dann Satan, Beelzebub, Luzifer, ja, was gibt's noch? Diabolos. Fünf Namen. Satan heißt der Ankläger, Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer, Luzifer heißt eigentlich der Lichtbringer. Was interessant, der bringt nicht Licht, der führt sie hinter das Licht und behauptet, das wäre dann das Licht. Ja, der wirkt also als Versucher in ihrem und in meinem Leben. Und die Bibel beschreibt ihn als einen Menschenmörder von Anfang an in Johannes 8, Vers 44. Menschenmörder heißt, er zerstört Leben. Das muss nicht gleich zum Tod kommen, können ja auch dies oder jenes zerbrechen im Leben. Denken Sie aber an die letzten Tage im Fernsehen, letzten Wochen, wo so ein Satanisten-Ehepaar verurteilt wurde. Sie hatten einen Freund mit 66 Messer- und Axthieben und Stichen zerstückelt. Ein Freund, nicht ein Feind. Und dabei ein Opfer für Satan gebracht. Sie waren sozusagen im Auftrag des Herrn unterwegs, das heißt ihres Herrn, und fühlten sich als seine Werkzeuge. Satan zerstört, er ist außerdem der Vater der Lüge, damit auch ein Vater der Verdrehung, der die Dinge verdreht, darstellt, sodass sie anfangen, falsch zu werden. Er verspricht ein sinnerfülltes und lustvolles Leben. Unsere Medien greifen das auf, wenn Sie mal Fernsehen schauen, was Ihnen da alles angeboten wird an Lust, an Erfüllung. Und es gibt so ein nettes Wort, das heißt the power of now. Das heißt die Kraft des Jetzt, hol dir alles, was du willst, jetzt. Und der Aleister Crowley, er war ein Chef der Satanisten vor ein paar Jahrzehnten, der sagte, dein Lebensprinzip muss sein, tue, was du willst. Das ist das satanische Lebensprinzip, tue, was du willst und dann wird dir das Leben gelingen. Nur die erste Silbe ist sicher falsch, dann wird dir das Leben misslingen, zumindest in den Augen Gottes. Ja, an der Stelle, also Medien bieten das an und wir stehen in der Versuchung zu sagen, so ist es. Denken Sie mal, was in Medien über Partnerschaft vermittelt wird. Die Frage ist, gerade in einer Partnerbeziehung, verschenke ich mich oder bediene ich mich? Und wenn Sie einmal überlegen, was dort geboten wird, dann ist das oft relativ eindeutig. Der Versucher wird in der Bibel beschrieben als eine Person von großer Schönheit. Er war mal der oberste Cherub wahrscheinlich. Eine Person mit hoher Intelligenz, mit großem Einfluss. Auch Schönheit kann heute unter uns zu einer Versuchung werden. Intelligenz kann die Leute isolieren, indem sie sagen, ich kann alles, ich brauche niemand über mir. Und großen Einfluss, das versucht jeder mehr oder minder zu gewinnen, um dadurch in seinem Leben etwas darzustellen. Interessant wäre natürlich, jetzt wird es sehr persönlich, was Sie in Ihrem Leben als Versuchung bezeichnen würden, heute Morgen. Das können Sie in einer Sekunde wahrscheinlich nicht beantworten, weil es zu kompliziert ist. Was wäre in Ihrem Leben im Moment als Versuchung zu werden? Und die Frage, wann werden denn Herausforderungen im Leben zu Versuchungen? Oder sind Herausforderungen nicht nur eine Aufforderung zum Handeln und aktiv zu sein? Ich sprach mit meiner Frau darüber und wir sprachen über den Psalm 90, wo es heißt, das meiste in unserem Leben ist Mühsal und Beschwerde. Eigentlich ist das ganze Leben Kampf und von daher auch ein Stück weit Versuchung, das ganze Leben. Hier steht eine Seligpreisung. Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt. Normalerweise nach einer Schriftlesung wird auch eine Seligpreisung ausgesprochen, die Sie kennen. Das heißt, es selig ist derjenige, der Gottes Wort hört und bewahrt. Es gibt also nicht nur die 9 Seligpreisungen der Bergpredigt, sondern noch ein paar mehr. Ich habe nur eine Bitte an euch, es stört mich und wenn ihr bitte ruhig seid. Ja, machen wir weiter. Eine Seligpreisung, wer die Versuchung standhaft erträgt und zu diesem Ertragen heißt, dass man nicht wegläuft, sondern darunter bleibt. Das Wort für Geduld in der Bibel heißt Hypomone und das heißt wörtlich übersetzt darunter bleiben. Worunter soll man da bleiben? Einmal unter der Situation. Nicht weglaufen, hatte ich gerade vor 2 oder 3 Sonntagen gepredigt. Jesaja 28, Vers 16, wer glaubt, flieht nicht. Das heißt, er bleibt unter der Situation, er läuft nicht weg. Wenn ich weglaufe, kann ich natürlich aus Gegenwind Rückenwind machen, weil ich ja jetzt die Sache dann von hinten als Schubkraft erlebe. Das ist nicht Gottes Wille. Darunter bleiben heißt aber auch unter den Zusagen Gottes bleiben. Und jetzt wird die Frage, ob Sie ein paar Zusagen Gottes im Kopf haben. Irgendetwas, was Sie ermutigt. Wir kannten so ein christliches Original, die Bertha Isselmann. Die wurde mal gefragt, und was gibt's Neues? Sagte sie, jeden Morgen neu ist seine Gnade und groß ist seine Treue. Klagelieder 3, Vers 22. Frage, ob das auch für Sie und für mich gilt als Zusage. Jeden Morgen neu ist seine Gnade. Als Neuigkeit und Zusage. Oder Hebräer 13, Vers 5, ich will meine Hand gewiss nicht von dir abziehen und dich sicherlich nicht verlassen. Seine ganz persönliche Zusage, wenn Sie das im Kopf haben, sind Sie ein Stück ermutigt. Auch unter diesen Zusagen bleiben, nicht nur unter der Situation bleiben, das bedeutet sich standhaft bewähren. Ja, und bei der Bewährung wird dann eine Krone des Lebens verschenkt. Wenn Sie den Psalm 103 am Anfang auswendig können, lobe den Herrn meine Seele, alles was in mir ist, seinen heiligen Namen, dann geht es weiter, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. In unseren Medien werden die gekrönten Häupter meistens gerne dargestellt. Es könnte sein, dass Sie auch mal ein gekröntes Haupt sein werden, aber jetzt nicht mit Juwelen und Gold irgendwo, sondern mit dieser Krone des Lebens. So wie der Paulus in seinem Testamentbrief, 2. Timotheusbrief, schreibt, für mich liegt der Kranz der Gerechtigkeit bereit. Er wusste, dass er dort diese Ehrenkrone bekommt, weil er einfach treu gewesen ist bis zum Tod. Ja, also interessante Frage, was ist das Ziel? Das Ziel Gottes bei einer Versuchung ist, dass sie sich bewähren. Das Ziel des Feindes ist, dass er sie blockiert und zerstört. Und zwar, wenn es geht, gleich zu Beginn. Wenn Sie das Leben von Jesus betrachten, der wurde vor seinem Dienstbeginn versucht. Und da tauchten 3 Versuchungen auf, die ich gleich antippe. Denken wir an einen Missionar, den wir kennen, Johannes Schürer, ehe er nach Haiti ging, stand er hier und predigte so, dachte komisch, der steht da so schief, ja, hatte ein Bandscheibenleiden und statt auszureisen, musste er erstmal ein Jahr noch in Deutschland bleiben, davon das erste Vierteljahr flach auf dem Rücken im Bett liegen, ohne sich aufzurichten. Der Feind Gottes versucht, Leute am Start zu hindern. Ja, nicht erst, wenn sie es tun, sondern dass sie es nicht tun, ehe sie anfangen. Oder laden Sie mal jemanden zu irgendeiner christlichen Veranstaltung ein. Wie oft kommt dann mittags der Anruf, es ist was dazwischen gekommen. Oder irgendwas ist heute Abend wichtiger. Ja, wo man merkt, da ist irgendwo so eine Hemmschwelle. Eigentlich steht oft dahinter, ich habe keine Lust, aber dann kommt was dazwischen. Der Feind Gottes möchte also Christen am Start hindern oder Menschen, wenn sie sich für Gott interessieren, dass sie gar nicht erst loskommen. Ich las von einem Amerikaner, dessen Frau gläubig war, er nicht. Aber endlich wollte er dann doch mal mit in den Gottesdienst fahren. Die haben ja meistens weite Wegstrecken. Als er losfahren wollte, war der eine Reifenblatt. Haben sie ein Reserverad drauf gemacht, dann ging der nächste Reifenblatt. Zwei Reserveräder hat niemand, also blieben sie zu Hause. Er ist dann am nächsten Sonntag gefahren und auch noch zum Glauben gekommen. Aber da merkt man, wie gezielt Leute gehindert werden durch den Versucher. Jesus sollte zu Beginn auch verhindert werden, dass er wirklich in Vollmacht Gottes auftritt. Er wurde versucht mit der sogenannten Versorgungsfrage. Ja, wenn du hungrig bist, mache aus den Steinen Brot. Frage, ob die Versorgungsfrage in ihrem Leben auch schon einmal zu einer Versuchung wurde, mit ihrem Gehalt, mit der Steuererklärung, mit finanziellen Dingen, was da so alles dazugehört, auch von dem Versucher gebraucht, um sie zu blockieren. Die zweite Versuchung für Jesus war, er sollte sich beweisen. Bist du Gottes Sohn, dann spring hier mal von dem Tempel runter. Stellen Sie sich vor, wenn da einer so ohne Parakleider vom Tempel runterspringt, unten sicher landet, hunderte von Leuten zuschauen, eine Art Selbstdarstellung. Ich bin was Besonderes und Gott fängt mich mit seinen Engeln auf, da brauche ich kein Sicherheitsnetz. Waren Sie auch schon in dieser Herausforderung, sich beweisen zu müssen, eine Schau abzuziehen, damit Leute merken, wer Sie sind oder wer du bist, um selber etwas zu gelten? Jesus hat es nicht getan, er hat Gott vertraut. Ja, und dann die Klärung der Machtfrage. Wenn du mich anbetest, kriegst du alle Reiche der Welt. Das heißt, du bist der Mächtigste über die ganze Welt. Jesus hat es abgelehnt, sagt, ich bete nur den Vater an. Kennen Sie diese Machtfrage, wer sich durchsetzt? Oder wenn Sie an unsere Regierung denken und Koalitionsparteien, welche Kröten die alle schlucken, um an der Macht zu bleiben? Nicht nur diese Partei, auch andere Parteien. Einfach Macht korrumpiert, sagen wir. Und Machterhalt wird zum Selbstzweck. Ja, die Frage, wo sind Ihre Versuchungen? Der Feind greift Sie an Ihrer stärksten Stelle an und an Ihrer schwächsten Stelle. Stärkste Stelle, also das, was Sie am besten können, damit Sie hochmütig werden, damit Sie sagen, ich habe eine Art Machermentalität, ich habe die Sache im Griff, damit Sie Ihre Lösung durchsetzen oder ich meine. So wie der David, der König, der hat als einen seiner letzten großen Fehler seine Armee zählen lassen und hatte dann weit über 1 Million Soldaten. Ist unsere Bundeswehr so ein kleines Häuflein von Zwergen dagegen. Und Gott war nicht zufrieden, weil er sagte, deine Stärke bin ich und nicht deine Soldaten. Ja, er baute auf seine Stärke und das war falsch. Der Feind Gottes greift natürlich, oder denken Sie den Simson, dessen Kraft protzte, der mit seiner Sexualität protzte und dann mit seiner Kraft, bis er irgendwann auch nicht mehr weiter wusste und gefangen war und blind wurde. Warum? Weil er eigentlich vorher schon blind war für die Pläne Gottes mit sich ein Stück weit. Dann greift der Feind natürlich auch an den Schwachpunkten an. Er fördert die Unsicherheit, das Chaos, die Verstrickung und die Bindung an andere Personen. Ersatzbefriedigung, Suchtmittel tauchen auf, um zu trösten, weil es ja irgendwo nicht mehr so klappt. Und an der Stelle ist die Frage, Widerstand zu leisten und durch Gott wieder aufzustehen. Ich nehme an, viele von uns, die heute Morgen hier sind, haben irgendeine Krankheit, die sie im Moment auch nicht losbekommen haben oder die noch nicht geklärt ist oder die überhaupt bis zu ihrem Lebensende bleiben wird. Das ist natürlich auch ein Einfallstor, da kann man leicht bitter werden, fragen, warum ich, warum so, warum geht es nicht weg, warum haben Ärzte sich getäuscht oder es nicht rechtzeitig erkannt. Da kann der Feind natürlich auch mächtig angreifen, aber man kann auch Gott loben. Ein Freund von mir, der aus Berlin stammt, die haben dort mit ihrem Hauskreis junge Erwachsene mal so einen Einsatz gemacht und bei Leuten gesungen, bei einem kranken Mann, der schon lange im Bett lag, haben mir ein paar schöne Lieder von Jesus gesungen. Und als sie fertig waren, fragte der Mann, und darf ich auch noch ein Gebet sprechen? Und dann hat er gebetet und das war sehr beeindruckend. Sie gingen eigentlich weg und sagten, wer hat jetzt wen beschenkt? Wir ihn oder er uns? Mit seiner Zuversicht, mit seiner Freude, obwohl er bleibend im Bett lag, nicht rauskam. Aber voller Zuversicht zu dem, der ihn stärkt. Ja, geduldig ertragen. Ich weiß nicht, wo Ihre Herausforderungen im Moment sind. Manche hat Angstzustände. Viele sagen, meine Hauptanfechtungszeit ist dann, wenn ich nachts nicht schlafen kann oder früh morgens, wenn ich schon so halb wach bin, aber noch nicht so ganz wach, dass dann so die Sorgen wie ein wie so eine Masse über der Person zusammenstürzen. Und dann wäre es natürlich nicht schlecht, an diese Neuigkeit zu denken: Jeden Morgen neu ist seine Gnade und groß ist seine Treue. Das heißt, zu überlegen, er ist da, er kann helfen und er führt. Gottes Ziel bei einer Versuchung ist Bewährung. Und Sie haben in Ihrem Leben schon viele Tests machen müssen, ja, beim Führerschein und Sehtest und Gesundheitstests und was weiß ich nicht alles, irgendwelche Aufnahmeprüfungen und Abschlussprüfungen. Der Sinn eines Tests ist immer, dass man weiterkommt. Der Wert liegt nie in dem Test selber, sondern er befähigt einem dann irgendwo weiterzukommen und zu gehen. Und so möchte Gott durch Bewährung Sie weiterbringen. Der Segen liegt nicht in der Harmonie der Umstände, sondern in der Harmonie mit Gott. Und ich denke, dass wir das oft etwas umdrehen, dass wir den Segen in der Harmonie der Umstände suchen. Aber er liegt in der Harmonie mit Gott. Und so kann er auch aus Schwierigkeiten Segen machen. Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir hatten vorhin das Lied gesungen, ich will dich lieben, meine Stärke. Liebe bedeutet sich einem anderen letztlich öffnen, vorbehaltlos anvertrauen. Und diese Liebe zu Gott sollte das Motiv sein, auch durchzuhalten und durchzukommen. Ja, denken Sie einmal an die Frage der Wiedergeburt, das war der Einstieg. Bin ich von Neuem geboren? Sind Sie von Neuem geboren? Das heißt, sind Sie ein Kind Gottes mit diesem Geschenk von dem Vater der Lichter, dem Geschenk des ewigen Lebens, durch diese Verbindung zu Jesus? Wenn Sie das sind, werden Sie spüren, dass Sie zwei Naturen haben. Einmal Jesus in sich, der sich entfalten möchte, zum anderen sich selbst, der sich auch entfalten möchte und der von außen versucht wird, sodass da möglicherweise eine Korrespondenz entsteht. Gott fordert Sie auf, durchzuhalten, nicht wegzulaufen, unter der Situation zu bleiben, aber auch unter seinen Zusagen zu bleiben und von daher Bewährung zu erfahren und diese Zusage zu erfahren, dass Sie selig sind. Selig heißt eigentlich so viel wie glückselig. Und unter Glück verstehen die Menschen meistens, dass sie irgendetwas geschenkt bekommen. Von Gott bekommen sie ewiges Leben geschenkt, Frieden, Hoffnung, Sinn des Lebens und Führung. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du keine Last auflegst, ohne selber mitzutragen. Danke, dass du versucht wurdest wie wir, aber ohne Sünde, dass du deshalb die Lage von jedem Einzelnen kennst, dass du aber auch durchbringst. Danke für alle Ermutigung, für die guten Zusagen in deinem Wort und für dieses wunderbare Geschenk des ewigen Lebens im Glauben an dich. Amen.